Digitale Kenntnisse und Fähigkeiten werden immer wichtiger. Doch wie schaffen es vor allem Kinder und Jugendliche, sich dem Coden zu nähern? Ein Weg besteht darin, es einfach selbst mal zu versuchen. Dafür gibt es tolle Angebote und über eines dieser Angebote, nämlich Open Roberta und seine jüngste Weiterentwicklung hin zu neuronalen Netzen, wollen wir heute reden. Herzlich willkommen zum FAZ Deconomy Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute geht es um Open Roberta, um das Programmieren lernen, welche ersten Schritte in eine neue Welt man dort zum Beispiel in der Schule unternehmen kann, aber natürlich auch als Erwachsener, der sich dafür interessiert. Dazu gibt es unter lab.open-roberta.org eine tolle Plattform des Fraunhofer Instituts IAES, nein, das sage ich immer falsch, IAIS, nicht E. Und Thorsten Leimbach als Geschäftsfeldleiter Smart Coding and Learning ist für die Open Roberta Initiative des Fraunhofer IAIS verantwortlich. Ihn haben wir heute zu Gast. Herzlich willkommen, lieber Herr Leimbach.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Und an Ihrer Seite sind heute Alexander Armbruster aus unserer Wirtschaftsredaktion und mein Name ist Carsten Knop. Ich bin einer der Herausgeber der FAZ, also das bekannte Deconomy-Stammteam. So, lieber Herr Leimbach, wenn Sie so nett sind, es gibt zwar bestimmt Hörerinnen und Hörer hier im Deconomy-Podcast, die von Open Roberta schon gehört haben. Es ist ja durchaus auch ein Fachpublikum hier, aber es mag dann doch ein paar andere geben, die das noch nicht so richtig einordnen können. So Stichworte wie visuelle Programmiersprache und wohin man sozusagen damit kommen kann als webbasiertes Angebot, das man im Browser betreiben kann. Also kurzum, Sie sind der Fachmann, legen Sie doch einfach mal los zu erklären, was das ist.
Ja, üblicherweise ist es ja so, wenn Sie von Programmieren, Coding sprechen, dann poppen bei den meisten Menschen im Kopf unterbewusst kryptische Zeichen und Befehle auf. Also Sachen, mit denen man eigentlich gar nichts anfangen kann, die wie eine komplette Fremdsprache für einen sind. Und unser Bestreben war es und ist es quasi, das ein Stück weit aus den Köpfen zu bekommen, ein Stück weit das Programmieren, auch die Robotik und KI aus dieser Nerd-Ecke herauszuholen und zu zeigen, dass eigentlich jeder und jede programmieren kann und dass man es, wenn man es nur richtig macht, auch die Hürden für den Einstieg in die Programmierung minimiert. Und zwar, dass man sich wir nennen das visuelle Programmiersprachen, grafischer Blöcke bedient, die quasi relativ intuitiv es ermöglichen, sein erstes Programm zu erstellen und damit auch schon eine Programmierstruktur lernt, versteht, wie logische Abläufe sind und das von den ersten Schritten tatsächlich bis hin zu komplexen Programmen, bis hin zu künstlicher Intelligenz oder künstlichen neuronalen Netzen.
Und das Ganze ist Open Source und setzt jetzt nicht viel voraus, wenn man damit anfangen will. Man braucht eigentlich nur einen Zugang zu einem Browser. Das ist ja auch noch ganz wichtig.
Genau, Sie haben es erwähnt, die URL ist ja lab.open-roberta.org und was Sie eigentlich brauchen, ist nur ein Webbrowser. Sie können dann ein Tablet nutzen, ein Laptop, ein PC, Linux, Mac, Windows, alles ist möglich. Und das war auch die Idee, so ein Stück weit dahinter zu sagen, 2014, wir möchten es auch den Lehrkräften unter anderem und den Schulen erleichtern, Technologie zu nutzen, ohne sich Programme auf die PCs der Computerräume zu installieren, die vielleicht auch noch zu administrieren, updaten zu müssen. Nein, das macht alles die Cloud quasi, das machen wir alles von Fraunhofer aus, sodass die Lehrkräfte sich hier nahezu um nichts mehr kümmern müssen.
Und es kommt noch was dazu, also auch vielleicht auch fürs bessere Verständnis. Ich habe früher, als meine Kinder noch jünger waren, es soll jetzt keine Werbung sein, es ist einfach so, wie es ist, mit Fischertechnik so Programmiersachen gemacht. Am Ende hatten wir so einen fahrenden Roboter, den wir auch mit so einer Programmiersprache, die es vom Hersteller gab, programmiert hatten. Und dann fuhr der, also unser Teppich hatte damals so einen schwarzen Absatz an der Seite und dann schaute der mit seinen Sensoren und fuhr an diesem schwarzen Absatz so entlang. Sowas konnte man da programmieren und der entscheidende Clou ist, also übrigens über diese Anwendung reden wir später auch nochmal, aber bei Ihnen braucht man dieses teure Spielzeug überhaupt nicht. Man sieht das auch am Bildschirm, was man da programmiert hat, richtig?
Genau, das läuft alles am Bildschirm ab. Man sieht die Programmblöcke und dann kann man sich entscheiden, habe ich jetzt einen Roboter oder ein anderes Hardware-System, Mikrocontroller oder habe ich den nicht? Und dann, wenn ich den nicht zur Verfügung habe, klicke ich auf Simulation und kann dann mein Programm in der Simulation testen. Meistens sind das dann eben Roboter, ein kleiner Roboter fährt. Es gibt aber auch humanoide Roboter, die wir integriert haben. Dann hätte ich noch eine schöne dreidimensionale Ansicht, in der der Roboter dann laufen kann. Also das heißt, auch hier versuchen wir so ein Stück weit die Komplexität rauszunehmen, dass ich, wenn ich das lernen möchte, wenn ich die ersten Schritte machen möchte, ob jetzt in der Schule oder außerhalb, mir nicht unbedingt einen Roboter oder ein Hardware-System kaufen muss. Tatsächlich aus unserer Erfahrung, die wir jetzt ja seit 20 Jahren im Fraunhofer IAS haben, ist es aber schon so, dass natürlich, wenn ich dann die Chance habe, ich sage mal in Anführungszeichen, ein richtiges System programmieren zu dürfen, dass das dann nochmal gerade für die Kinder und Jugendlichen nochmal viel, viel mehr Spaß bereitet, zu sehen, okay, fährt der Roboter jetzt auch wirklich der Linie lang? Habe ich ihn so programmiert, dass er nicht den Tisch runterfährt, und schafft er das dann auch? Ist er tatsächlich schneller, wenn ich ihn schneller programmiere? Das sind natürlich dann nochmal Sachen, die die Begeisterung noch viel mehr wecken, und dazu kann ich den Roboter ja auch hin und wieder, gerade jetzt haben Sie Fischertechnik erwähnt, ja auch noch umbauen und kann ihn komplett so gestalten, wie ich das möchte, und dann bekomme ich nochmal eine Idee mehr rein von der Programmierung hin zur vielleicht Mechatronik, zur Robotik. Das macht ja dann auch nochmal viel, viel mehr Spaß.
Genau, das funktioniert natürlich bei Ihnen tatsächlich auch schon mit Lego Mindstorms oder mit der Arduino-Plattform und so. Lieber Alex, als ich angefangen habe zu sehen, was heutzutage da alles so möglich ist, ne, ob das jetzt so eine intelligente Spielzeugbox ist, die man für seine Kinder kauft, oder auch jetzt eben auch nochmal wieder in der Vorbereitung auf diesen Podcast und beim Betrachten und Rumspielen mit Open Roberta. Da denke ich so an meinen eigenen Informatikunterricht ganz früher, wo ich mit meinem C64 schon so ein paar Basic-Programmierungserfolge hatte. Also gemeint ist in dem Fall die Programmiersprache, nicht meine rudimentären Programmiererfolge. Und es dann in der Schule weitergehen mit Pascal. Und dann war ich raus. Das war irgendwie zu abstrakt. Ich hab's nicht hingekriegt. Und das war dann meine Programmierkarriere. Wenn ich sowas gehabt hätte wie das, was es jetzt gibt, glaube ich, wäre das anders ausgegangen. Wie blickst du da drauf?
Ja, ich glaube auch absolut. Der Zugang, der ist einfach viel leichter und viel intuitiver. Java ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Du musst halt früher Programmiersprachen lernen und dann auch wie Vokabeln lernen, die auch eben nicht intuitiv, wo man nicht immer sofort weiß, warum ist das jetzt, warum muss man das genauso machen. Und wenn dann irgendwas, was ich meine, Komma falsch ist, eine Klammer oder sowas, dann ist vielleicht auch gleich was falsch. Und dann muss man suchen, was ist jetzt eigentlich da falsch gewesen. Und ich betreibe jetzt auch ein bisschen, aber ich glaube auch wirklich nur ein bisschen an der Stelle. Der Zugang heute ist einer, der viel einfacher verständlich die Essenz von Programmieren vermittelt. Denn das ist das, was ich auch zwischen meinen Kindern rate, sage, beschäftigt euch damit, versucht mal was. Wir haben auch so ein, zwei Kurse da auch mal gemacht, auch Roboterbau, weil man da eben was Physisches hat, was sieht. Das ist eben spannender als ein abstraktes, künstliches, neuronales Netz oder irgendwas, sondern erstmal auch eine Figur. Das macht auch Spaß, das aufzubauen. Aber vor allen Dingen kann ich denen auch gar nicht sagen, was die Programmiersprache ist, die man vielleicht in 10, 15 Jahren, wenn es für sie dann wirklich beruflich relevant werden könnte, unbedingt können muss. Sondern das ist dann irgendwas, was wir heute nicht wissen. Aber die Prinzipien des Programmierens, die bleiben eben immer dieselben. Und da geht es darum, dass man komplizierte Prozesse, dass man die in einzelne Teile zerlegen kann. Und dass man diese Teile dann sinnvoll einem Computer vermitteln kann, was er dann da machen soll und eben versteht, welcher Akt auf welchen folgt sozusagen. Und das ist eigentlich der Schlüssel für eine sehr erfolgreiche Programmierung am Ende und auch wirklich, wie ich gerade gesagt habe, wie man die Essenz oder den Kern von dem Ganzen verstehen kann. Und wenn man das nämlich einmal verstanden hat, dann kann man das mit jeder Sprache irgendwann, und vielleicht ist es ja auch die natürliche Sprache, die wir jetzt gerade sprechen, mit der man auch einfach Programme schreiben oder diktieren wird künftig. Das ist ja alles überhaupt gar nicht ausgeschlossen, im Gegenteil. Aber man braucht trotzdem dieses Rüstzeug zu verstehen, okay, was muss ich dem Computer eigentlich vermitteln, um welche Prozesse geht es. Und Scratch ist ein Angebot, was es heute gibt. Oder wir haben auch mal mit den Kindern, die in der Sendung mit der Maus-App sozusagen, da gibt es auch so ein Programmiertool, ein Instrument, da muss man, also das ist schon ein paar Jahre her, dass wir das, da sind die Kinder schon auch natürlich einen Tick größer gemacht haben, aber da hat man so eine Spielfeldoberfläche und in einer Ecke steht die Maus und dann sind halt so Felder dort aufgezeichnet und man kann in einem Programmierfeld eine bestimmte Anzahl von Schritten gehen und muss dann eben der Maus sagen, geh bitte, was weiß ich, 5 Felder nach vorne, dreh dich nach rechts, springe hoch. Und manchmal reichen die Felder nicht, um das alles einzeln zu machen. Da muss man zum Beispiel mal einen bestimmten Befehl geben, gehe, was weiß ich, 4-mal nach vorne und mach das 3-mal oder sowas, dass du dann eben 12 Felder schaffst und dir dann am Ende Platz sparst. Und dann lernst du da intuitiv ein bisschen, wie das eben funktioniert. Also der Zugang ist viel leichter und gerade auch der Zugang zum Kern des Programmierens, den man verstanden haben muss, unabhängig davon, was die konkrete Sprache ist.
Ja, und dafür ist es wirklich eine tolle Sache. Aber das, was wir jetzt bis eben gerade besprochen haben, ist natürlich für den Fachmann überhaupt nichts Neues. Ja, also die Open Roberta-Initiative ist schon 2014 gegründet worden. Hunderttausende Schüler haben damit jetzt auch schon was gemacht und viele andere bestimmt auch in mehr als 120 Ländern. Und so weit, so gut. Da könnte man sagen, da müsst ihr jetzt keinen Podcast für machen. Aber es gibt tatsächlich, und das ist der springende Punkt, jetzt auch was Neues. Künstliche Intelligenz ist ja in aller Munde und Systeme, die selbst lernen. Und der Roboter, den wir damals am Teppich haben entlangfahren lassen, der hat das im Rahmen von fest vorgegebenen Parametern gemacht, die mit diesen Sensoren da zusammengearbeitet haben. Aber Herr Leimbach, bei Ihnen ist es jetzt so, dass man sich bei Open Roberta ein richtiges neuronales Netz nicht nur anschauen kann, sondern halt auch wirklich damit selber so umgehen kann, dass man das so programmiert, dass es selbst lernt. Und genau zu dem Punkt müssten Sie uns jetzt auch noch mal einiges erklären, was da jetzt noch relativ frisch neu möglich geworden ist.
Genau, ich versuche mal ein bisschen weiter auszuholen. Sie haben es ja gerade gesagt, Open Roberta gibt es seit 2014. Wir von Fraunhofer haben ja so ein bisschen den Anspruch, auch immer so ein Stück weit vorzugehen. Scratch wurde schon erwähnt, es gibt noch andere Programmiersprachen. Was wir uns damals überlegt hatten, waren quasi, wir bringen das Ganze in die Cloud und machen damit Hardware-Systeme programmierbar. Das gab es vorher in der Art und Weise noch nicht. Uns freut es natürlich, dass dann Scratch oder MakeCode von Microsoft, dass die das dann übernehmen und dann auch für sich nutzbar machen. Und jetzt ist es eben so, dass wir überlegt haben, okay, was könnte jetzt denn der nächste Schritt sein? Wir haben jetzt Programmieren, wir haben Robotik. Wir sehen, dass die KI-Anwendungen gerade auch bei unserem Institut natürlich sehr stark nachgefragt werden. Dass KI ein faszinierendes Vehikel ist, um ja die Software und die Intelligenz in verschiedene Systeme reinzubringen und für den Alltag nutzbar zu machen. Also wir sehen natürlich, jede Schülerin, Schüler, die haben ihr Smartphone, die nutzen quasi alltäglich künstliche Intelligenz, künstliche neuronale Netze als Anwenderin oder Anwender. Und was wir jetzt wollen oder was uns angetrieben hat und immer noch antreibt, ist, dass wir quasi aus den Anwenderinnen Gestalterinnen und Gestalter machen. Also sie sollen verstehen, was sie da benutzen, was sie dafür brauchen, was es mit den Daten auf sich hat. Und deswegen haben wir neuronale Netze in das Open Roberta Lab geholt. Also quasi es bleibt so, wie es ist. Man kann Roboter programmieren, man kann kleinere Mikrocontroller programmieren. Und jetzt hat man eben auch die Möglichkeit, neuronale Netze selbst zu gestalten und zu programmieren, die zu nutzen und sich zu überlegen, wie kann ich jetzt damit einen Roboter dazu bringen, Sie haben es ja schon erwähnt, zum Beispiel einer schwarzen Linie zu folgen, Hindernissen auszuweichen, bei Rot anzuhalten, bei Grün zu fahren. Das ist jetzt das, was uns quasi angetrieben hat. Und was uns natürlich hier besonders freut, ist, dass wir mit dem Schulministerium hier in NRW eine Kooperation haben, die das Ganze dann auch finanziell unterstützen. Und hier muss man wirklich sagen, ist zumindest NRW, aber auch dadurch Deutschland ein Stück weit Vorreiter, haben eine Vorreiterrolle, was es anbelangt, die Art und Weise, wie man neuronale Netze verstehen kann, jetzt ab Klassenstufe 5, 6 schon direkt auch mit an Lehrkräfte weiterzugeben, aber auch in die Fächer, in die Schulen zu bringen. Und jetzt kann ich gerne mal kurz erzählen.
Ja, genau. Ich wollte nämlich gerade sagen, das finde ich ziemlich so super spannend, wie man da hinkommt. Wenn Sie das nochmal konkreter sagen können, was lernt man in der 5. und 6. Klasse über ein neuronales Netz? Wie kriegt man das?
Sagen wir mal 5. 6. Klasse. Man kennt die Grundrechenarten und oftmals ist es aber jetzt so, wenn man von neuronalen Netzen spricht, spricht man von der Blackbox, Blackbox-KI. Und damit wird eigentlich suggeriert, dass man nicht verstehen kann, was in einem neuronalen Netz passiert. Und was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben ein neuronales Netz, das besteht aus 2 Neuronen. In dem einen Neuron kommen Daten rein und bei dem anderen Neuron kommen Daten raus. Und wenn wir uns jetzt so ein einfaches neuronales Netz anschauen, wandern die Daten von links nach rechts durch das neuronale Netz und werden da miteinander verrechnet. Und für diese Verrechnung braucht man in erster Linie bei so einem einfachen Netzwerk nur die Grundrechenarten Addition, Subtraktion, Multiplikation. Und das kann man tatsächlich schon 5., 6. Klasse zeigen. Das kann man auch den Lehrkräften zeigen, wie einfach das geht und welche Möglichkeiten schon so einfache neuronale Netze bieten, um zum Beispiel, jetzt sind wir wieder bei der Robotik, den Lichtsensor eines Roboters auszulesen, die Daten, die da reinkommen, zu verrechnen und mit den Daten, die rauskommen, den Roboter dann wieder zu steuern, sodass wir ein neuronales Netz benutzen in unserer herkömmlichen Programmierung, um dem Roboter, sagen wir es mal, so einer schwarzen Linie entlang fahren zu lassen. Und das kann man tatsächlich schon jetzt wunderbar in der 5., 6. Klasse zeigen, sodass die Schülerinnen und Schüler, dass Kinder und Jugendliche eine Idee davon bekommen, so ein neuronales Netz funktioniert auf diese Art und Weise. Ich brauche Daten. Diese Daten kommen immer als Werte in das Netz. Die werden miteinander verrechnet. Das versteht man. Also das heißt, Neuronen sind miteinander verbunden und auf dieser Verbindung ist jetzt wieder, wir nennen das Kantengewicht, da ist eine Zahl drauf und mit dieser Zahl wird der Wert, der reinkommt, eben multipliziert und dann ist ein höherer oder niedriger Wert eben am zweiten Neuron. Und das kann man Kindern tatsächlich schön zeigen. Das, was ich jetzt so versuche zu erklären, zeigen wir natürlich im Open Roberta Lab grafisch. Man kann die Daten eingeben, man kann das Schritt für Schritt durchgehen im neuronalen Netz und sieht dann jeden Berechnungsschritt auf einmal und versteht dann auch tatsächlich, okay, so schwer, so kompliziert ist das gar nicht. Und dann geht man natürlich den nächsten Schritt und versucht dann, das Netz ein bisschen komplizierter zu machen. Ja.
Ja, wollte ich genau gerade fragen, also wie sieht man es da? Sie sehen auf dem Bildschirm als Schüler dann einen Kreis oder irgendwas, das ist dann das Neuron und dann sehen Sie, da kommt so ein Datum rein und dann sehen Sie da drinnen die Berechnung, die passiert und dann die Ausgabe. Also das kann ich alles wirklich mal sehen.
Genau, das kann man tatsächlich sehen. Man sieht auch, jetzt haben wir einen Lichtsensor angesprochen, wir verwenden jetzt einen Lichtsensor, der hat Helligkeitswerte zwischen 0, das ist schwarz, und 100, das ist ganz weiß. Und so ein Datum kommt eben dann rein. Sagen wir mal, das ist eine 50, vielleicht ein Grauwert. Und dann muss ich schauen, okay, was mache ich mit diesem Wert jetzt? Wie habe ich mein Netz angelegt? Und wo verwende ich jetzt bei welchem Neuron diese 50? Und möchte ich die jetzt multiplizieren mit 1, 2, 3? Das zeigen wir natürlich dann. Da zeigen wir auch schöne Beispiele, wie man dann so einen Roboter schneller oder langsamer fahren lassen kann, je nachdem, über welche Farben oder Helligkeitswerte er gerade drüber fährt. Und das ist so der erste Einstieg. Also wie gesagt, wir sprechen hier davon, wir wollen nicht den Kindern zeigen, wie man ChatGPT nachprogrammiert, sondern wie man erstmal so die grundlegendes Verständnis eines Aufbaus eines neuronalen Netzes, wie das funktioniert.
Und bisher konnte man das auch, also den Roboter programmieren, auch klassisch, indem man ihm ganz genau Regeln einprogrammiert und sagt, geh bitte, sowas wie ich vorhin mal gesagt habe, geh bitte 5 Felder vor oder fahr 50 cm vorwärts, biege dann nach rechts ab. Und jetzt mit dem neuronalen Netz ist es aber anders. Da ist es eben nicht so explizit, sondern da lernt der Roboter das selbst. Oder was ist der große Unterschied?
Genau, also das war jetzt erstmal das Verständnis zu schaffen, wie so ein neuronales Netz aufgebaut ist, wie man das in seinem herkömmlichen Programm verwenden kann. Auch ganz wichtig, Sie haben schon erwähnt, man kann das auch herkömmlich programmieren, zum Beispiel mit Regeln. Wenn-Dann-Regeln sind ganz
wichtig. So haben wir das gemacht.
Genau, die sind auch weiterhin wichtig. Auch das zeigen wir, dass natürlich bei einem neuronalen Netz auch regelbasierte Programmierung auch noch bedeutend sein kann, dass beides parallel passiert. Aber der spannende Punkt ist natürlich, wie kann ich jetzt dieses Netz trainieren? Das macht man dann üblicherweise nicht mehr in der 6. Klasse, da geht man dann in die nächsten Klassen, also 7., 8., 9. Klasse, dass man dann eben zeigt, okay, das Spannende an dem neuronalen Netz ist natürlich, dass ich die Gewichte, die ich jetzt zwischen den Neuronen habe oder die vielleicht an einem einzelnen Neuron anliegen, das nennt man dann Bias oder Schwellenwert, dass ich die trainieren kann, dass ich also quasi meinem neuronalen Netz Testdaten mitgebe und sage, bei diesen Daten, jetzt sagen wir, warte mal, ein Lichtsensor, bei einer 0, fahr doch ein Stück weit nach rechts und bei einer 100, bei weiß, fahr wieder ein Stück weit nach links. Das gebe ich denen dann mit, dem neuronalen Netz. Also ich gebe ihm Zahlenwerte mit, 0, dann fahr nach links, das ist dann auch wieder ein Wert, ein Zahlenwert. Und 100, fahr nach rechts, das ist auch wieder ein Zahlenwert. Und dann kann ich es so machen, dass ich dann sage, okay, jetzt lasse ich mein neuronales Netz trainieren und zwar so, dass es die Gewichte anpasst, dass das Ergebnis rauskommt bei den Werten, die ich eingebe. Und das ganz Spannende bei einem neuronalen Netz ist eben, dass automatisch auch alle dazwischenliegenden Werte eine Gewichtung mitbekommen, sodass ich nicht jedes einzelne Datum jetzt von 0 bis 100 trainieren muss und sagen muss, was dabei rauskommt, sondern dass das quasi implizit auch mittrainiert wird. Und was ich dadurch erreiche, ist, dass mein Roboter sehr schön eine Linie entlang fährt oder sehr schön Hindernissen ausweicht, ohne dass ich das explizit jetzt regelbasiert trainiert haben muss.
Das Spannende ist, dass auf dem Weg dahin so ein bisschen was schieflaufen kann. Das haben Sie mir, weil wir haben uns das hier vorher schon mal angeschaut, bevor wir jetzt mit dem Podcast begonnen haben, auch schon mal gezeigt. Also da können Werte richtig ausbüchsen. Und Sie hatten dazu, um das zu erklären, ohne dass man es sieht, ein schönes Beispiel. Und zwar ging es da um einen Berg, den man runtergehen möchte und den besten Weg finden möchte und wo man vermeiden sollte, von dem Berggipfel kommend beim nächsten Schritt auf dem nächsten zu landen. Das können Sie alles viel besser erklären, Herr Leimber.
Genau, es sind jetzt tatsächlich zwei Sachen, die dann wunderbar spannend sind. Zum einen sind die Daten, die ich eingegeben habe, auch die richtigen Daten, also passen die? Das merke ich relativ schnell auch dann als Schülerinnen und Schüler, dass wenn ich schlechte Daten habe oder mir schlechte Daten rausgesucht habe, dass dann das neuronale Netz tatsächlich auch nur schlecht funktioniert. Also Garbage in, Garbage aus, kommt Mist rein an Daten, kommt auch Mist raus. Das sieht man häufig bei anderen neuronalen Netzen tatsächlich auch. Wenn die nicht richtig funktionieren, dann liegt es meistens an der Datenlage. Und das Zweite ist genau richtig, Sie müssen natürlich dem neuronalen Netz auch mitteilen, in welcher Geschwindigkeit es lernt. Also wir stellen uns vor, wir sind auf einem Berggipfel und möchten runter ins Tal. Und dann muss ich mich zum einen entscheiden, gehe ich an Osten, West- oder Südhang runter und dann noch mit welcher Geschwindigkeit. Also mit wie groß ist meine Schrittlänge? Und jetzt wenden wir mal ganz viel Fantasie auf und denken uns, wir haben 7-Meilen-Stiefel und machen einen riesengroßen Schritt. Dann kann es passieren, dass ich vielleicht ganz schnell im Tal bin. Es kann aber auch, und das ist, wenn der Schritt zu groß ist, passieren, dass ich das komplette Tal überschreite und auf den gegenüberliegenden Hügel oder Berg wieder lande, sodass ich nicht ins Tal runterkomme. Und das bedeutet, dass das Netz dann nicht die Möglichkeit hat, sich anzupassen und zu trainieren und dass mir dann die Datenwerte weglaufen. Also in unserem Bild gesprochen, ich wandere sukzessive in den Himmel und haue irgendwann ins Weltall ab. Das wollen wir natürlich nicht. Und da muss man dann die Schrittgröße anpassen. Jetzt kann man sie natürlich ganz, ganz klein wählen und ich gebe so einen Tippelschritten, laufe ich in den Berg hinab ins Tal. Das werde ich schaffen, aber das braucht natürlich sehr, sehr, sehr viel Zeit. Und da den Mittelweg zu finden, das muss man tatsächlich auch einstellen. Das hängt ein bisschen davon ab, welches neuronale Netz ich habe, wie das strukturiert ist. Das hängt aber auch sehr stark von den Zahlenwerten ab, die ich bekomme und was ich dann mit denen erreichen möchte. Und das können wir natürlich den Schülerinnen und Schülern auch zeigen, wie sowas funktioniert und dass sie dafür auch ein Gefühl bekommen, dass man so ein neuronales Netz eben auch an der einen oder anderen Stelle noch nachjustieren muss. Auch wenn es schon trainiert hat, kann ich dann die Schrittweite auch noch anpassen, sodass ich dann vielleicht auch nach einer gewissen Zeit meine Schrittlänge erhöhe, sodass mein neuronales Netz schneller lernt. Das geht alles. Und dafür eben zu sehen, dass das gar kein Hexenwerk ist, dass da nicht irgendwie Magic passiert, sondern dass es dafür Grundprinzipien gibt. Das ist uns eben auch ganz, ganz wichtig bei Fraunhofer, da so ein bisschen ein Stück weit früher das Wissen in die Schulen zu bekommen. Und ich denke, das gelingt uns ganz gut, denn tatsächlich nutzen Open Roberta pro Monat um die 200.000 Schülerinnen oder Schüler oder Nutzerinnen weltweit.
Und um den Begriff auch nochmal gerade zu bringen, was Sie gerade beschrieben haben, ist natürlich in dem ganzen Kontext künstlicher neuronaler Netze nicht irgendein Verfahren, also den Berg absteigen, Gradientenabstieg oder Gradient Descent, wie die Fachleute sagen, das ist eines der ganz, ganz zentralen Verfahren, die man verwendet, damit die Netze funktionieren, damit sie optimieren.
Genau, was wir hier machen ist, wie bei der Programmierung auch, wir nutzen die herkömmlichen Verfahren, wie sie auch die Expertinnen und Experten verwenden, machen sie aber leichter zugänglich. Denn tatsächlich auch bei den Programmierblöcken, wir haben die Möglichkeit, uns den Source Code anzuschauen, dann sieht man, okay, das ist einfach nur eine andere Repräsentanz des Programmiercodes und genauso ist es bei den neuronalen Netzen auch. Das ist einfach nur eine andere Darstellungsweise von dem, wie eigentlich jetzt Forscherinnen und Forscher am Fraunhofer das vielleicht mit Python oder mit anderen Programmiersprachen programmieren.
Und ein zweites gibt es noch, Gradient Descent ist eins, und einen zweiten zentralen Algorithmus, Backpropagation, den machen Sie auch Kindern oder Jugendlichen einfacher zugänglich, der auch ganz zentral ist. Können Sie über den auch nochmal gerade sagen, wie Sie das machen und vielleicht davor noch ganz kurz, was der macht in dem Netz?
Genau, der Backpropagation ist quasi das, dass ich hatte es ja schon erwähnt, ich gebe mal ein neuronales Netz Daten rein und sage dann, was rauskommen soll. Also welche Ergebnisse erwarte ich von meinem neuronalen Netz? Und der Backpropagation-Algorithmus macht jetzt das, dass er vergleicht, was bringt mir das Netz als Ergebnis momentan raus und was soll wirklich rauskommen. Und jetzt wird quasi mittels partieller Ableitung, das kennt man eigentlich auch aus den Schulen, das ist dann schon aber so Abitur, Richtung Abitur, ein Verfahren, wird dann partieller Ableitung die Werte zurückgerechnet von dem Endergebnis, also das, was hinten am neuronalen Netz rauskommt, werden dann die Werte sukzessive zurückgerechnet mittels partieller Ableitung, so dass man den Fehler, der quasi zwischen dem neuronalen Netz als Ergebnis und dem, was ich eingegeben habe mit meinen Daten, was ich rausbekommen möchte, dass dieser Fehler sukzessive minimiert wird. Und das ermöglichen quasi diese Verfahren, dass sie sagen, okay, per Gradient Descent komme ich auf jeden Fall runter ins Tal. Und mit Backpropagation kann ich dann sukzessive diesen Fehler so vermindern, dass ich dann tatsächlich auch im Tal lande.
Also zwei ganz zentrale Elemente, die eben nicht nur Schüler verwenden, sondern die auch diejenigen verwenden, die ganz vielschichtige, riesige neuronale Netze heute konstruieren, um am Ende Chatbots wie ChatGPT oder Gemini oder solche Sachen zu betreiben.
Ja, und um das Bild dann ganz zu machen, das gehört natürlich auch dazu, wenn man dann sich solche riesige Netze ansieht, die Blackbox ist dann quasi das, wo ich nicht mehr nachvollziehen kann, warum jetzt die Verbindung zwischen zwei Neuronen so ist, wie sie ist. Das bekomme ich da nicht mehr raus. Das sind die Netze viel zu groß für. Das kann ich da nicht mehr mir herleiten. Das ist dann das, was man ursprünglich als Blackbox versteht. Also wirklich die konkreten Werte in einem Netz. Woher kommen die? Wie ergeben die sich? Dass ich die nicht nachvollziehen kann, aber tatsächlich, wie es funktioniert und dass es funktioniert, das sehen wir ja auch alle tagtäglich und das kann man schon sehr gut auch verstehen.
Wenn ich das als Schule einsetzen möchte, ist es dann was für ein eigenes Fach, für eine AG, Programmier-AG oder sowas, die ich mache? Ist es was für Informatikunterricht oder ist es was, jetzt haben Sie ja schon zwei Beispiele auch gesagt, die eben aus der Mathematik kommen, kann man sowas auch mal einfach, in Anführungszeichen, einfach machen als Ergänzung in einem Mathe-Leistungskurs, dass man halt sagt, okay, wir machen jetzt eben das Thema partielle Ableitung und jetzt bauen wir hier so eine Einheit ein, künstliche neuronale Netze und dann passt das oder ist das für die Schule schon ein bisschen zu weit oder ist das, oder erfordert das zu viel Zeit?
Nee, ich würde sagen, das passt hervorragend. Wenn ich jetzt, das wäre immer so die eigentliche Frage, wenn man dann, zumindest war das dann bei mir in der Schule so, ja, für was brauche ich denn das? Wann brauche ich denn Ableitungen? Und da bietet sich das natürlich hervorragend an, das direkt als Beispiel dann mitzunehmen, zu zeigen und zu zeigen, dass es auch funktioniert und dass man es auch wirklich anwenden kann und dass es angewendet wird alltäglich. Und ich glaube, das motiviert Schülerinnen und Schüler dann auch noch mal mehr, sich damit zu beschäftigen, weil es nicht losgelöst ist, also dieses Prinzip, ich lerne jetzt was, weil ich es für die Schule lernen muss, sondern nein, ich lerne was, weil es in meinem alltäglichen Leben einfach stattfindet und ohne, dass ich es zu wissen und zu merken, eine Grundvoraussetzung ist, dass digitale Dinge so funktionieren, wie sie funktionieren. Und wenn man so ein bisschen einen Schritt zurückgeht, das Gleiche machen wir natürlich auch bei der Programmierung. Wir fangen in der Grundschule an, da braucht es kein eigenes Fach dafür, da ist Sachkunde, da kann ich viel mit basteln und vielleicht erstmal ohne Roboter, da gibt es andere Systeme, die ich nutzen kann und dann schaue ich, wo ist denn der hellste Platz in meinem Klassenzimmer oder der wärmste Ort oder ich möchte Pflanzen gießen und programmiere ein Bewässerungssystem, sodass mir das piept, wenn die Pflanze wieder Wasser braucht. All diese Möglichkeiten lassen sich wunderbar in der Schule integrieren, ohne dass Schülerinnen und Schüler direkt auch immer merken, dass sie jetzt hier Programmierung machen oder vielleicht ein bisschen Elektrotechnik, Sensorik verstehen oder Physik mit einer Rolle spielt. Und das ist eigentlich das, was wir seit 20 Jahren auch bei Fraunhofer machen wollen, dass wir sagen, ja, wir kombinieren die Fächer auch. Robotik, KI ist ja eigentlich was viele Disziplinen auch zusammenbringt, aus ganz unterschiedlichen Fächern, wo sich auch bei uns am Fraunhofer viele, viele Experten aus ganz verschiedenen Fachrichtungen miteinander austauschen müssen. Und genau das könnte ja auch in der Schule funktionieren, Natürlich ist ein eigenes Schulfach wie das Fach Informatik hervorragend geeignet dafür, aber wir sehen ja, dass KI vor keinem Schulfach Halt macht. Und wie gesagt, wir sprechen immer von einer Zeit vor ChatGPT und eine Zeit nach ChatGPT. Also in der Schule, bei den Schülerinnen ist es in allen Schulfächern nahezu angekommen und die verwenden das genauso für Geschichte als auch für Mathematik oder eben für Informatik.
Wenn ich Lehrer bin und möchte die Angebote Ihrer Plattform nutzen und einbringen, muss ich dafür Informatik studiert haben oder wie viel Zeit muss ich aufwenden, um das auch unterrichten zu können und all das eben verwenden zu können, was Sie gerade schon so skizziert haben?
Wir bieten natürlich auch Schulungen an, wo wir Lehrkräften quasi dann das grundlegende Wissen vermitteln. Wir haben aber auch Selbstlerneinheiten, wo man sich das in Eigenleistung aneignen kann. Es wird jetzt demnächst auch tatsächlich Unterrichtsbeispiele auch geben von Lehrkräften, mit denen wir hier in NRW zusammenarbeiten, die man dann einfach übernehmen kann. Die meisten Beispiele oder fast alle Beispiele, die wir haben, sind CC by SA. Das heißt, die Lehrkräfte können sie sich nehmen, können sie verändern, können sie wieder neu hochladen. Wir haben aber auch noch ein ganz gezieltes Projekt dafür, das nennt sich AI for Schools. Hier schulen wir Lehrkräfte in der ganzen Bandbreite der KI-Anwendungen, vermitteln noch ein bisschen mehr das theoretische Hintergrundwissen, das man eben braucht für KI und zeigen noch ein paar andere Tools außer OpenRoboto, denn unsere Plattform ist schön und funktioniert wunderbar, aber es gibt tatsächlich auch noch ganz, ganz andere schöne Beispiele, wo und wie man denn KI einsetzen kann, was man auch mit den Schülerinnen und Schülern noch machen kann. Ja, und das machen wir bundesweit. Da kann man sich einfach bei uns mal melden und dann versuchen wir eine Schulung für die Lehrkraft oder für die Schule dann eben auch zu organisieren. Und das machen wir mit Partnern eigentlich. Also Fraunhofer versucht dann die Schulung zu organisieren. Finanzierung, das wissen wir alle, das ist jetzt, sollte nicht bei den Lehrkräften oder bei den Schulen bleiben. Für die Finanzierung solcher Schulungen suchen wir dann natürlich Partner in den Ministerien oder in Stiftungen oder aus der Wirtschaft.
Also wer zuhört, da ist ein kleiner Aufruf drin versteckt. Und genau das dann sozusagen auch nochmal zur Einsortierung. Das Fraunhofer-Institut, für das Herr Leimbach arbeitet, sitzt in St. Augustin. Daher sozusagen der Bezug zu Nordrhein-Westfalen, der hier auch schon mal genannt worden ist. Aber, und das war ja eben wichtig, das geht natürlich weit darüber hinaus. In 120 Ländern oder mehr als 120 Ländern wird es eingesetzt. Und in Deutschland ist es natürlich ein Angebot, logischerweise für alle Bundesländer. Und man muss auch nicht alles im stillen Kämmerlein vor sich hin programmieren oder in der Abgeschlossenheit des Klassenzimmers oder des Kursverbundes, sondern es gibt auch, Herr Leimbach, die Möglichkeit, die Programme, die man dann da für sich erstellt hat, in diesen Arbeitsgruppen oder auch ganz allein, mit der ganzen Welt zu teilen. Ne, dafür gibt es die OpenRoboto Galerie und da kann man das, was man da gemacht hat, eben nicht nur teilen, sondern auch dann anderen, das ist ja der Open-Source-Gedanke, zur Verfügung stellen, dass die dann damit weiterarbeiten und dabei kann man dann auch wieder zugucken und noch mehr lernen.
Genau, wir haben eine Galeriefunktion. Das heißt, wenn ich mit einem Programm besonders zufrieden bin, dann kann ich das teilen. Ich kann es mit der ganzen Welt teilen. Ich sollte es im Idealfall noch ein bisschen beschreiben. So, was macht dieses Programm? Für was ist es gut? Wie funktioniert es? Das ist dann auch so die nächste Technik, die man beim Programmieren braucht. Die nennt sich dann Dokumentieren. Also wie funktioniert der Programmabschnitt? Was macht mein neuronales Netz? Welche Daten benötigt es? Ich könnte auch die Daten schon kurz skizzieren und dann teilt man das mit der ganzen Welt und das wird auch wirklich viele, viele tausende Male genutzt, sodass ich als Einsteigerin oder Einsteiger auch mal in der Galerie einfach nachschauen kann und mich interessiert jetzt ein Programm wie eine Hindernisvermeidung oder ein Linienfolgerprogramm oder irgendwie in der Grundschule spielen sie gern alle meine Entchen, dann suche ich mir so ein Lied raus und dann finde ich das Programm eben schon vor und kann dann quasi so eine Art Rückwärts-Engineering, dann versuchen zu verstehen, was es macht und dann auch natürlich auch verbessern und wieder neu teilen. Und wir sehen, dass pro Tag das tausendfach genutzt wird und wir natürlich auch merken, okay, auch solche Angebote werden gerade von Schülerinnen und Schülern sehr, sehr häufig genutzt.
Toll, da baut sich richtig Wissen auf. Meine letzte Frage wäre, Sie haben ja jetzt doch schon einige Jahre Erfahrung damit. Erreichen Sie damit Mädchen und Jungen gleichermaßen?
Ja, es hat sich auf jeden Fall was getan. Wir erreichen, gerade über die Schulung der Lehrkräfte. Also wenn Lehrkräfte dafür sensibilisiert sind, wissen sie, wie man auf Mädchen und Jungs zugeht, sodass Mädchen sich auch abgeholt fühlen. Tatsächlich muss man sagen, durch das Fach Informatik erreicht man dann natürlich automatisch beide Geschlechter. Man sollte nur wissen, es gibt immer noch eine gewisse Art unterschiedlicher Herangehensweise. Wir hatten das früher immer so gesagt, bei Mädchen sollte man ein bisschen mehr schauen, dass der Anwendungsbezug da ist. Also für was macht man das? Welche konkreten Anwendungen hat es? Kann ich Probleme, Herausforderungen, die es schon gibt, damit lösen? Und wenn ich das mache, dann habe ich die Jungs automatisch mit dabei. Allerdings, das muss man auch sagen, es gehört zur ganzen Wahrheit natürlich, wie Mädchen und Jungs darauf reagieren, hängt von der Peer Group ab. Das hängt natürlich auch vom Elternhaus ab, das hängt vom Umfeld ab, von den Role Models, die man vielleicht hat in der unmittelbaren Umgebung. Eine einzelne Initiative wird es nicht schaffen, jetzt da komplett einen Turnaround zu schaffen, sodass man 50-50 in der MINT-Förderung oder MINT-Landschaft hat an Mädchen- und Jungsverteilung, sondern da ist es schon auch ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag, sich darum zu kümmern, dass eben nicht das automatisch eine Zuschreibung, also Technik oder MINT für Jungs bekommt, sondern dass man auch Mädchen schon in frühen Jahren vielleicht mal das ein oder andere Buch vorliest, was zeigt, ja, Mädchen können genauso Roboter bauen, programmieren und künstliche neuronale Netze erstellen wie Jungs.
Eine wichtige Botschaft, übrigens nicht nur irgendwie egoistisch, kapitalistisch für das Wohlergehen der Wirtschaft, sondern auch, das ist jetzt ein weites Feld, rund um künftige Gleichberechtigung. Genau, liebe Mädchen, überlasst den Jungs nicht das Lernen der Programmiersprache der Welt der Zukunft.
Genau. Man muss dazu sagen, man liefert sich dann natürlich, also wenn man es den Jungs überlässt, liefert man sich den in verschiedenen Bereichen natürlich auch aus, weil die Daten, die gesammelt werden, die zur Verfügung stehen und die dann, oder neuronale Netze, die dann programmiert werden und dann nur von Männern, sage ich jetzt mal, programmiert werden, die schauen einfach anders aus, als wenn sie in gemischten Teams programmiert werden. Und die Daten, die ich dann dafür heranziehe, sind dann natürlich auch ganz andere Daten. Und das kennen wir aus der Medizin, dass hier ein Ungleichgewicht ist. Also das heißt, viele der medizinischen Anwendungen oder Bilderkennungsverfahren, Diagnostiken, die nutzen einfach Daten, die auf männlichen Personen zurückzuführen sind, werden aber dann in der Anwendung für beide Geschlechter genutzt, was ein ganz großes Problem darstellt. Und das zieht sich tatsächlich durch viele Felder, die wir sehen. Und von daher noch größerer Aufruf, einfach da von Anfang an mit dabei zu sein und zu schauen, wenn ich eine Gesichtserkennung programmiere, wie ist denn die Auswahl der Daten? Sind da denn auch Frauengesichter dabei? Woher kommen die denn? Wie alt sind die denn? All das führt natürlich dazu, dass wir einfach auch, wenn wir gute Qualität haben wollen und für eine gemischte Gesellschaft programmieren, dass wir auch in den Teams versuchen, die dann auch wieder abzubilden.
Vielen, vielen Dank, lieber Herr Leimbach, dass Sie mir viele Jahrzehnte nach dem unrühmlichen Ende meiner Mathe-Schulkarriere dann doch noch einen Weg aufgezeigt haben, wozu man eigentlich Differentialableitungen und so ein Zeugs braucht und uns nochmal erklärt haben, warum es wichtig ist, sich mal zu sortieren. Welche Daten habe ich? Was machen die? Woher kommen sie? Wie kann ich sie nutzen? Das sind alles Grundlagen im Umgang mit neuronalen Netzen und künstlicher Intelligenz. Danke für die Reise, auf die Sie uns hier mitgenommen haben. Und toi, toi, toi für ja, die nächsten 10 Jahre Open Roberta und was da alles noch kommt. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören. Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss.
Generative KI hilft Unternehmen dabei, schneller, innovativer und effizienter zu werden. Doch wie können alle Mitarbeitenden diese revolutionäre Technologie im gesamten Unternehmen nutzen? Bertelsmann setzt dafür auf eine gemeinsam mit Deloitte entwickelte Plattform auf Basis von Campfire. Diese dient nicht nur als konzernweiter Software-as-a-Service-Marketplace, sondern auch als Distributionsplattform für eine Vielzahl von generativen AI-Anwendungen. Jetzt mehr erfahren auf deloitte.com/bertelsmann.